Guten Morgen. Wer von euch hat schon mal von Marie Durand gehört? Niemand, das ist passt gut, weil dann kann ich gut erklären, wer sie war. Marie Durand war eine Frau, die im 18. Jahrhundert in Frankreich gelebt hat. Sie war eine Hugenottin, also eine evangelische Christin. Allerdings in der Zeit, in der sie gelebt hatte, wurden die evangelischen Christen in Frankreich vom Staat und der katholischen Kirche stark verfolgt und eingesperrt, wenn sie nicht zur katholischen Lehre gewechselt haben. Marie verlor dadurch als kleines Kind erst ihre Mutter, ein paar Jahre später ihren Vater und nochmal ein paar Jahre später wurde sie und ihr Ehemann selbst verhaftet. Jetzt könnte man meinen, dass sie Hoffnung aufgeben würde. Denn dazu noch erfuhr sie 2 Jahre nach ihrer Verhaftung, dass ihr Bruder, der ein evangelischer Prediger war, verraten und hingerichtet worden war. Aber ich würde euch das vermutlich nicht erzählen, wenn jetzt alles aus wäre, wenn Marie einfach aufgegeben hätte, wie so viele andere Christen in der Zeit, was ja nachvollziehbar ist. In ihrer Kindheit, bevor ihre Eltern verhaftet wurden, hatte Marie sehr viel über die Bibel und den Glauben gelernt und war selbst eine überzeugte Christin geworden. Dadurch hatte sie ein enormes Bibelwissen angesammelt. Und mit Hilfe dieses Wissens konnte sie in dem Gefängnis, wo sie dann saß, jeden Tag von Jesus erzählen, jeden Tag eine Andacht halten. Und hat den anderen gefangenen Christen Mut gemacht. Sie hat jedem, der Hilfe brauchte, geholfen, so gut es ging. Sie hat sogar ihrem Bruder, bevor er hingerichtet wurde, einen Brief geschrieben, dass er sich nicht ihretwegen ergeben sollte. Denn es wurde gesagt, wenn er sich ergeben würde, würde sie freikommen. Aber Marie hat 38 Jahre lang durchgehalten. Sie hat 38 Jahre lang ihren Glauben verteidigt, bevor sie begnadigt wurde und wieder freigelassen wurde. Ja, Verfolgung wegen des Glaubens an Jesus Christus ist definitiv keine Entwicklung der Moderne. Die gab es auch schon früher. Schon seit es die Gemeinde gibt, gab es Verfolgung und ja eigentlich schon seit Jesus geboren wurde. Denn als die römische Obrigkeit von Jesu Geburt erfuhr, war das Erste, was sie tat, den Befehl zum Töten, Jesus zu töten, auszusprechen. Und die Apostel später hatten auch nicht weniger zu befürchten, wenn sie das Evangelium verkündigen würden. Ich möchte uns dazu einen Abschnitt aus der Bibel lesen, der gut zu der Geschichte von Marie Durand passt. Ich lese aus Apostelgeschichte 5, die Verse 27 bis 42. Sie führten sie, die Apostel, aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie, der Hohe Rat, aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen, dem Hohen Rat, Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung, und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. Auch der kam um und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr es nicht zugrunde richten können. Damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden. Und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ja, dieser Abschnitt zeigt wunderbar, dass es sich lohnt, am Glauben festzuhalten, auch wenn es schwierig wird. So wie bei Marie Durand, die auch nach jahrzehntelanger Gefangenschaft nicht aufgegeben hat. Aber der Bibeltext sagt noch so viel mehr aus. Schon in den ersten Versen des Abschnittes können wir so viel lernen. Denn auch wenn es nur ein paar Verse sind, halten die Apostel hier eine ganze Predigt. Ich lese nochmal die Verse 29 bis 32. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, den ihr ans Kreuz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ja, wenn ich die Bibel lese, bin ich immer wieder erstaunt, wie perfekt die Apostel ein ganzes Thema zusammenfassen können, ohne dass irgendetwas dabei verloren geht. Die Apostel sagen hier zwar nur 4 Sätze, aber trotzdem schaffen sie es, die Grundlagen des Evangeliums und unseres Glaubens zu erklären. Denn die Apostel erklären im Grunde hier, dass Jesus allein der Weg zur Vergebung, zur Erlösung ist. Und direkt der erste Satz: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, hat beim Hohen Rat vermutlich schon zu Entsetzen geführt. Für sich alleine hätte der Hohe Rat da sicherlich zugestimmt. Denn schließlich war die Rechtsprechung des Hohen Rates ja auf der Tora, den 5 Büchern Mose gegründet. Allerdings war das hier jedoch die direkte Antwort auf die Frage des Hohen Priesters, warum die Apostel das Verbot des Hohen Rates, nämlich Jesus zu verkünden, befolgt hatten. Der Hohe Rat hat immer wieder versucht, erst Jesus selbst und danach die Gemeinde zum Schweigen zu bringen. Vermutlich waren sie froh, als sie es endlich geschafft hatten, Jesus kreuzigen zu lassen. Nur hat es für sie nichts gebracht, denn die damaligen Jünger von Jesus, die dann die Apostel wurden, haben nicht mit Jesus Tod aufgegeben, sondern haben nach Jesu Himmelfahrt erst richtig angefangen. Ja, für die Pharisäer und Sadduzäer war das allerdings ein Dorn im Auge. Deswegen lesen wir in Vers 33 auch, dass der Hohe Rat ergrimmte und überlegte, wie sie die Apostel am besten umbringen könnten. Die Mitglieder des Hohen Rates wurden durch die Predigt der Apostel von Wut und Zorn erfüllt. Ja, wenn wir uns in die Lage des Hohen Rates versetzen, ist das auch erstmal nachvollziehbar. Erst hatten sie ständig zu tun mit diesem Jesus, der 3 Jahre lang durchs ganze Land gezogen ist und Leute um sich geschart hat und sich nicht wirklich für die Gesetze des Hohen Rates interessiert hat. Und nachdem Jesus dann endlich weg war, fangen seine Nachfolger an, noch mehr Leute zu sich zu ziehen. Der Hohe Rat war plötzlich damit konfrontiert, dass es eine immer größer werdende Gruppe an Juden gab, ja, die nicht mehr den Hohen Rat, sondern Jesus als höchste Instanz ansahen. Und dass sie dadurch ihre Macht und Autorität untergraben sahen, ist mehr als verständlich. Und dass der Hohe Rat Jesus definitiv nicht als Gott anerkannte, sehen wir in der Aussage des Hohen Priesters am Ende von Vers 28: Und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Der Hohe Priester hat Jesus hier lediglich als Mensch bezeichnet, nicht als Gottes Sohn, der er ja war. Ich finde das ziemlich interessant, denn im Johannesevangelium lesen wir in Jesus' Gespräch mit Nikodemus etwas anderes. Ich lese uns einmal aus Johannes 3 die ersten beiden Verse vor. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Hier sagt Nikodemus, dass zumindest den Pharisäern eigentlich klar war, wer Jesus ist. Oder dass Jesus von Gott kommen musste. Anders wäre sein Auftreten überhaupt nicht zu erklären. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass neben den Pharisäern Auch die Sadduzäer, die einen Großteil des Hohen Rates stellten, das eigentlich wussten. Aber trotzdem spricht der hohe Priester hier von Jesus, als sei er nur ein Mensch gewesen. Und das Verbot des Hohen Rates, an die Apostel Jesus von Jesus zu reden, zeigt, dass der restliche Hohe Rat diese Meinung auch teilte. Aber wie passt das jetzt zusammen? Eigentlich wussten sie, wer Jesus ist, aber irgendwie dann doch nicht. Die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Und genau dasselbe Prinzip kennt vermutlich jeder von uns auch. Ich nehme als Beispiel mal die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Straße. Jeder Autofahrer kennt sie und weiß ganz genau, wie schnell er eigentlich fahren darf. Aber wie viele Autofahrer halten sich daran? Sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, ist ja nervig. Die schränkt nur ein. Man will seine Freiheit. Man will machen, was man will. Beim Hohen Rat war das vom Prinzip her genau das Gleiche. Schließlich sind das auch nur Menschen. Eigentlich ist ihnen klar, wer Jesus ist und dass sie auf ihn hören sollten. Aber das würde ja ihre Macht einschränken. Sie hätten weniger Freiheiten beim Regieren des Volkes, müssen sich jemandem unterordnen. Der Mensch strebt in seinem Wesen nach Macht. Eine der Folgen der Sünde. Und die Pharisäer und Sadduzäer hatten genau dieses Problem. Schließlich wurde ihre Macht ja schon durch die Römer eingeschränkt, die Israel besetzt hatten. Jetzt wollten sie wenigstens das restliche bisschen übrig gebliebene Macht bewahren. Dabei haben sie nur den einen schweren Fehler gemacht, dass sie gegen Gottes Sohn und damit gegen Gott selbst gearbeitet und gekämpft haben. Wir sehen das auch an anderen Stellen in der Bibel, wo die Pharisäer und Sadduzäer ihr Handeln darauf ausrichteten, beim Volk Anerkennung zu ernten und ihre Macht zu stärken. Aber wie ich schon sagte, das ist eine menschliche Eigenschaft. Und in genau dieser Gefahr stehen wir Christen auch. Und denn wir sind schließlich auch nur Menschen. Und wenn die Apostel sagen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, ist das zwar zum einen eine Ermutigung im Glauben, aber es ist auch eine Ermahnung an jeden von uns. Denn weil wir Menschen sind, neigen wir dazu, das Menschliche Gott vorzuziehen. Jedoch zeigt diese kurze Rede der Apostel auch, was wir davon haben, wenn wir Gott gehorchen. Also wenn wir uns zu ihm bekehren und nach seinem Wort leben. Wir bekommen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist zieht in jeden von uns ein, in dem Moment, in dem wir uns zu Jesus wahrhaftig bekehren. Und damit haben wir Gott wortwörtlich verinnerlicht, weil er dann in uns lebt und wir Gottes Willen so noch direkter erfahren können und nach seinen Vorstellungen leben können. Ja, wie wichtig es ist, Gott zu ehren, hat im Hohen Rat wenigstens eine Person verstanden. Und zwar der Pharisäer Gamaliel. Ich lese seine Ansprache in den Versen 35 bis 39 auch nochmal. Und er sprach zu ihnen, dem Hohen Rat: Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden, und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas, der Galiläer, auf, in den Tagen der Volkszählung, der Einschreibung, und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. Auch der kam um, und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es sowieso zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr es nicht zugrunde richten können. Damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Wer war dieser Gamaliel eigentlich? In Vers 34 lesen wir, dass er ein Pharisäer war, der beim ganzen Volk angesehen war. Auch erfahren wir in Apostelgeschichte 22, dass er der Lehrer von Saulus, später Paulus genannt, war. Mehr sagt die Bibel nicht über ihn, soweit ich weiß. Doch durch außerbiblische Quellen, wie zum Beispiel der Mischna, das ist eine der wichtigsten Sammlungen religionsgesetzlicher Überlieferungen der Juden, erfahren wir, dass Gamaliel bei den Juden sehr stark für Recht und Ordnung gesorgt hat. Dort steht nämlich geschrieben, mit dem Tode Rabban Gamaliels des Alten hörte die Ehrfurcht vor dem Gesetz auf und starben Reinheit und Enthaltsamkeit. Daran können wir sehen, welchen enormen Einfluss Gamaliel auf den Hohen Rat hatte. Und genau das können wir auch in diesem Bibelabschnitt sehen. Gamaliel stimmt hier mit einer kurzen Rede, ein paar Sätze, den gesamten Hohen Rat um, der außer ihm noch 70 weitere Mitglieder hatte. Ja, ich finde das erstaunlich, dass es eine Person schafft, dass eine einzelne Person hier den Mut hat, aufzustehen und für die Apostel, den Feind, einzustehen. Der Hohe Rat hatte ja gerade erst beschlossen, die Apostel töten zu wollen. Und jetzt steht da einfach jemand auf und meint, dass man sie doch laufen lassen soll. Ja, aber Gamaliel hatte aber auch einfach vollkommen recht mit dem, was er sagte. Von Menschen erschaffene Dinge werden vergehen, denn sie haben keinen Bestand. Und das lässt sich nicht nur auf einzelne Menschen mit Nachfolgern beziehen. In der Geschichte gibt es einige Beispiele, wie selbst große Weltreiche, wie das Babylonische Reich, das Perserreich oder das Römische Reich, zwar lange Zeit existierten, aber schließlich doch untergingen. Und wenn selbst solche Großmächte keinen Bestand haben, wie soll dann eine einzelne Person wie dieser Theodas oder Judas bestehen? Diese Reiche und Personen konnten nur für eine begrenzte Zeit herrschen und nach ihrem Tod bzw. Untergang hatten sie keine Macht mehr. Und fast sah es so aus, als würde es bei Jesus nicht anders laufen. So lesen wir nämlich in Matthäus 26, dass seine Jünger nach seiner Gefangennahme wegliefen und flohen. Aber dabei blieb es nicht. Denn nachdem Jesus wieder auferstanden ist, kamen die Jünger wieder zusammen. Und nach Jesu Himmelfahrt blieben sie standhaft und verkündigten mit Freude weiter das Evangelium im ganzen Land und auf der ganzen Welt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gamaliel das bewusst war. Dass er diese ganze Geschichte kannte und verstanden hat, dass das nicht das Werk eines Menschen sein konnte. Hätte er im Hohen Rat jetzt allerdings direkt gesagt, dass man die Apostel laufen lassen soll, weil sie im Namen Gottes handeln, wäre er vermutlich selbst zusammen mit den Aposteln gesteinigt worden, obwohl er so einen Einfluss hatte. Aber durch seinen Vergleich sagt er zwar genau dasselbe aus, aber mit einer logischen Begründung, die der Hohe Rat so akzeptierte. Ja, und dabei stimmte er nicht nur den Hohen Rat um, sondern er half damit, das Evangelium weiter zu verkündigen. Denn stellt euch mal vor, der Hohe Rat hätte die Apostel damals töten lassen. Es gab zwar auch zu der Zeit sicherlich schon einige andere Nachfolger Jesu, aber trotzdem wäre der Tod der Apostel ein enormer Rückschlag gewesen. Und natürlich wäre das Evangelium nicht untergegangen, dafür hätte Gott definitiv gesorgt. Aber es wäre mit Sicherheit deutlich schwieriger geworden. Aber verkündet worden wäre das Evangelium definitiv immer. Ja, und selbst heute, 2000 Jahre später, wird diese Botschaft noch verkündet. Selbst die brutalste Verfolgung kann Jesus nicht aufhalten. Eine menschliche Botschaft könnte niemals diese enorme Kraft haben. Wie eine göttliche Botschaft. Selbst die anderen großen Religionen, wie zum Beispiel der Islam, werden spätestens am Ende der Welt untergehen. Wie Jesus in Matthäus 24, Vers 35 sagt, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Wir wissen leider nicht, wie Gamaliel zu Jesus stand und was er für ihn möglich hielt. Wir wissen nicht, ob er sich irgendwann zu Jesus bekehrt hat. Nach christlichen Überlieferungen soll er es getan haben, nach jüdischen Überlieferungen nicht. Aber wie auch immer er sich entschieden hat, war er doch ein großes Vorbild für uns. Er ist vor 70 Leuten aufgestanden, die einen wortwörtlich tödlichen Zorn hatten und hat die Apostel verteidigt. Er hat sich gegen den restlichen Rat ausgesprochen, wohl wissend, dass es sein Todesurteil bedeuten könnte. Vielleicht konnte er die Jünger sogar selbst nicht ausstehen. Aber trotzdem hatte er sie vor dem Tod bewahrt und verteidigt. Auch wenn Gamaliel vielleicht selbst nie Christ wurde, ist er doch trotzdem ein perfektes Beispiel dafür, was Nächstenliebe bedeutet. Dazu möchte ich uns einmal einen Abschnitt aus der Bergpredigt vorlesen, aus Matthäus 5, die Verse 44 bis 48. Ich aber, Jesus, sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Es ist gut möglich, dass Gamaliel diese Predigt auch gehört hat. Schließlich sieht man in den Evangelien immer wieder, dass die Pharisäer ständig bei ihm waren, um irgendeinen Grund zu finden, ihn zu töten. Aber selbst ein überzeugter Jude, der von Jesus nichts wissen wollte, dürfte diese Botschaft verstanden haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gamaliel dieses Prinzip der Nächstenliebe verinnerlicht hat. Auch wenn er Jesus vielleicht nicht als Sohn Gottes anerkannt hatte. Wenn selbst ein Ungläubiger solche enorme Nächstenliebe lebt und wortwörtlich für seine Feinde einsteht und ihnen hilft, wie viel mehr sollten wir Christen das nicht auch tun? Ja, nach all dem könnte man jetzt meinen, dass der Hohe Rat die Apostel einfach ziehen lässt und sich jetzt nicht mehr an ihn stört. Schließlich würde diese Jesusbewegung von selbst zerfallen, wenn es rein menschlich wäre. Aber in Vers 40 lesen wir dann Folgendes. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. So zu 100% schien der Hohe Rat dann doch wohl nicht von Gamaliels Argument überzeugt zu sein. Denn hier versuchen sie den Zerfall, von dem sie scheinbar doch überzeugt waren, noch etwas zu beschleunigen. Warum sonst sollten sie die Apostel erst noch schlagen und ihn nochmal verbieten, im Namen Jesu zu reden? Und später können wir in Apostelgeschichte 9 nochmal lesen, dass Saulus vom hohen Priester die Erlaubnis bekam, Jesu Nachfolger zu verhaften. Obwohl vermutlich jeder sehen konnte, dass die Apostel im Namen Gottes handelten, nach Gamaliels Aussage, wollte die Obrigkeit der Juden das einfach nicht wahrhaben. In ihrem immer wieder zu sehenden Streben nach Anerkennung und Macht waren sie blind für die Wahrheit geworden. Aber das hier ist wieder ein super Beispiel dafür, wie beständig unser Glaube ist. Denn die Reaktion der Apostel auf dieses Ereignis könnte nicht besser sein. Verse 41 und 42. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Für den Hohen Rat war diese Reaktion sicherlich unerwartet. Wer erwartet schon, dass sich jemand freut, wenn er geschlagen wird? So jemand würde vermutlich eher für verrückt gehalten. Und vermutlich hat der Hohe Rat auch genau das von den Aposteln gedacht, dass sie verrückt seien. Aber verrückt ist das nicht, sondern Erfüllung des Wortes Jesu, wie wir in Lukas 6, die Verse 22 und 23 lesen können. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Und nichts anderes taten die Apostel. Sie freuten sich im Namen Jesu, dass sie gehasst wurden und leiden durften. Das klingt komisch, oder? Sie durften leiden. Aus der Bibel wissen wir, dass uns Gott keine Last gibt, die wir nicht tragen könnten mit unserem Glauben. Und das bedeutet dann andersherum auch, je mehr jemand leidet, desto stärker muss sein Glaube sein, dass er das aushält. Wenn wir also leiden, dürfen wir uns freuen, dass uns Gott für würdig und stark genug hält, dass wir das aushalten. Und gleichzeitig zeigt uns Gott damit auch, wie stark wir in seinem Namen wirklich sind. Manchmal denken wir vielleicht, dass uns alles zu viel wird, dass wir zusammenbrechen unter unserer Last. Ich selbst kenne dieses Gefühl nur zu gut. Aber vor allem in den letzten Wochen durfte ich immer wieder feststellen, dass ich im Namen Jesu, meines Gottes und Vaters, stärker bin, als ich es mir je erträumt hätte. Und ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden hier, ja auf jeden Christen auf der gesamten Welt zutrifft. Anders wäre es gar nicht möglich, dass die Christen zum Beispiel in Nordkorea an Gott festhalten könnten. Für einen Menschen wäre die Belastung dort viel zu groß, für einen Menschen nicht aushaltbar. Aber im Namen Jesu, mit der Kraft unseres Herrn, sind wir stärker, als wir es uns je vorstellen können. Und die Apostel damals, die wussten das. Und deswegen sind sie in Freude gegangen. Sie haben niemals aufgehört, Jesus, den Christus, den Messias zu verkündigen. Ja, das sollte uns ein Beispiel sein. Hier in Deutschland müssen wir zwar nicht damit rechnen, dass wir wegen unseres Glaubens geschlagen werden oder wie in meinem Anfang genannten Beispiel von Marie Durand verhaftet werden. Aber dafür haben wir ganz andere Lasten, die uns beschäftigen. Das kann mit Beschimpfung anfangen und reicht bis Ausschluss aus Gruppen und Verachtung und vermutlich noch weiter. Und wenn so ein Verhalten von den Mitmenschen dann sogar psychische Auswirkungen hat, wird es für den Betroffenen nochmals deutlich schlimmer. Aber selbst dann darfst du wissen, dass Jesus dir die nötige Kraft gibt, das durchzustehen. Du musst sie nur annehmen. Nur annehmen ist leichter gesagt als getan, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn es einem richtig schlecht geht, warum auch immer, kommt es einem teilweise richtig schwer vor, positiv zu denken, an Gott und seine Gnade zu denken. Aber wenn man das auf sich nimmt, dann verspreche ich dir, da wird Gott dir dabei direkt helfen. Man kann das mit einem Kind vergleichen, das nicht wirklich gut schwimmen kann und in einen See fällt. Von selbst wird es dann nicht wieder rausgehen und untergehen. Aber die Eltern werden natürlich alles versuchen, das Kind wieder da rauszuholen. Nur wenn das Kind sich nicht helfen lassen will, können die Eltern auch nicht mehr sehr viel tun. Das Kind muss schon die Hand der Eltern greifen. Und wenn es die Hand dann einmal ergriffen hat, kann es sich rausziehen lassen. Und so reicht auch jedem von uns seine Hand. Wir müssen sie nur greifen. Denn nur wenn wir mit ihm verbunden sind, können wir in dieser Welt bestehen. Jesus macht das deutlich, wenn er in Johannes 15, Vers 5 einen Weinstock als Beispiel nimmt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir stark. Und die Apostel wussten das auch ganz genau. Und deswegen haben sie, trotz aller Verfolgung, die sie damals schon zu leiden hatten, niemals aufgegeben. Hätte Gott den Aposteln damals nicht schon die Kraft gegeben, weiterzumachen, dann hätten sie vermutlich aufgegeben. Und wir würden hier heute vermutlich nicht zusammen sein, um Gott die Ehre zu geben. Lasst uns das ein Beispiel für uns sein, Gottes Wort, die Botschaft der Erlösung niemals zurückzuhalten. Denn jeder Mensch, der sich durch uns zu Jesus bekehrt, kann wiederum das Wort verkündigen, wodurch sich noch mehr Menschen bekehren können. Und durch diese können sich dann wiederum mehr Menschen bekehren. Ja, diese Begebenheit in der Apostelgeschichte hat zwar nicht so lange gedauert. Nach dem, was die Bibel uns sagt, waren es vielleicht eine Viertel bis halbe Stunde, nicht viel mehr wahrscheinlich. Aber in dieser vergleichsweise kurzen Zeit ist einfach so viel passiert. Als erstes werden die Apostel vor den Hohen Rat geschleppt, das oberste Gericht der Juden. Und das muss man erstmal schaffen, dahin zu kommen. Dann halten die Apostel praktisch eine Predigt vor dem gesamten Hohen Rat. 71 Menschen, von denen sie vermutlich abgrundtief gehasst wurden. In dieser Predigt erklären die Apostel im Hohen Rat praktisch das gesamte Evangelium in Kurzform. Sie erklären, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Gott zu gehorchen, dass Jesus der Retter ist, der allein Sünden vergeben kann und dass die Gläubigen mit dem Heiligen Geist Gott selbst in sich haben werden. Anschließend erklärt Gamaliel, warum der Hohe Rat die Apostel bloß in Ruhe lassen sollte. Denn wenn diese tatsächlich durch Gott wirken sollten, würde der Hohe Rat gegen Gott selbst kämpfen und seinen Zorn auf sich ziehen. Und damit ist Gamaliel für jeden von uns ein Vorbild in der Nächstenliebe. Der Hohe Rat hörte dann zwar erstmal auf Gamaliel, jedoch schlugen sie die Apostel dennoch und verboten, ihn von Jesus zu reden. Die Apostel jedoch freuten sich, weil sie im Namen des Herrn leiden durften und sahen es als Ehre an. Und trotz allen Widrigkeiten gaben die Apostel niemals auf und verkündeten das Evangelium weiter im ganzen Land. Dieser Abschnitt ist schon fast eine Handlungsanweisung an uns. Als erstes sagt er uns, dass es nichts Höheres gibt, als Gott zu dienen und zu gehorchen. Dann wird uns gezeigt, wie wir uns für andere einsetzen sollen, ob wir die anderen leiden können oder nicht, und auch wenn es uns selbst zum Nachteil werden könnte. Und zum Schluss werden wir noch ermutigt, das Evangelium weiterzusagen. Auch wenn wir dadurch verfolgt werden, auch wenn wir dadurch Nachteile nehmen müssen. Denn wie die Apostel am Anfang gesagt haben, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Amen.